Beyond the Floss.
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 The Empowering Dental Podcast.
Wir nehmen euch mit in unseren privaten und beruflichen Alltag als Zahnärztin.
Sprechen über Höhen und Tiefen, ein gesundes Mindset und mentale Balance in der Zahnmedizin.
Teilen mit euch, was es wirklich heißt, heutzutage Zahnarzt zu sein.
Und bei uns findet ihr Empowerment für euer Daily Dental Life.
Jeden Mittwoch, überall wo es Podcasts gibt. Folgt uns gerne auch bei YouTube, TikTok und Insta. Hi und herzlich willkommen zu Beyond the Floss, the Empowering Dental Podcast. Wir sind heute in unserem zweiten Teil der Serie Frau sein im Zahnarztberuf. Die Themen, die wir heute besprechen, sind im Gegensatz zu unserer Vanilla-Folge vom letzten Mal, wo wir über Beauty und Zähne im ästhetischen Sinne, Nägel, Haare und alles, was Make-up angeht, gesprochen haben, ein bisschen kontroverser. Und nicht nur ein bisschen, sondern sie sind sicherlich kontrovers. Wir erzählen heute von unseren eigenen Erfahrungen, die wir gemacht haben in der Zahnarztpraxis, wo es auch um Übergriffe geht, über Diskriminierung im Studium durch Lehrkräfte, Lehrpersonal, Dozenten und eben auch um den Bewerbungsprozess, um Gehaltsverhandlungen und später darum, wie es aussehen kann, wenn man schwanger ist, wie es in der Stillzeit ist. Also ganz viele Themen, die einen beschäftigen von Anfang bis Ende und die sich vielleicht von den Erfahrungen von Männern unterscheiden. Unsere Highs und Lows kommen heute von Nora, genauso wie das Learning der Woche. Und das Empowerment kommt heute von mir.
Hi ihr Lieben, auch nochmal von mir. Wir fangen direkt an mit den Highs und Lows. Mein High diese Woche ist privat. Und zwar habe ich von einer meiner allerengsten Freundinnen jetzt am letzten Wochenende das Kind kennengelernt. Ja, war total niedlich. Einfach ist immer verrückt, wenn man so einen ganz kleinen Menschen erlebt und sich dann denkt, wow, für den sind noch gar keine Weichen gestellt, sag ich mal, was das Berufsleben anbelangt. Also klar, durch die Herkunft und durch die Eltern schon, aber wir waren auch mal so klein und da war noch nicht klar, dass wir Zahnärzte werden zum Beispiel. Und dieses kleine Wunder in den Armen zu halten, ist einfach echt was total Magisches. Und ja, das ist jetzt auch gerade, ja, in Bezug auf unsere Folge, denke ich, eigentlich total schön, weil man da auch nochmal merkt, wie besonders das ist, dass Frauen sowas schaffen können. Also Männer ja auch, vor allem dann, wenn das Kind da ist, aber die ganze Zeit davor ist einfach schon besonders, auch was der weibliche Körper danach dann auch einfach alles leistet. Mit Stillen und mit der Rückbildung ist schon wirklich sehr beeindruckend und war definitiv ein High.
Die Kreation des Lebens ist eigentlich das High. Höher geht's ja gar nicht.
Ja, total krass. Und das Low ist vielleicht was viele von euch aktuell auch haben, weiß ich nicht. Ich habe es so extrem tatsächlich noch nie erlebt, aber bei uns in der Praxis ist wirklich ein richtiges Sommerloch. Also man merkt einfach, dass viele im Urlaub sind, dass sowohl Personal als auch Patienten einfach nicht da sind oder einfach weniger Motivation haben und dadurch dann die Termine auch weniger sind oder große Behandlungen zum Beispiel nicht so gerne gemacht werden. Wir haben zwar eine Klimaanlage, aber die meisten haben das, glaube ich, nicht auf dem Schirm und denken sich dann, nee, also bei der Hitze dann auch noch da rumliegen unter so einem sterilen Tuch ist nicht das, was ich mir gerade vorstelle. Und ja, das führt schon dazu, dass im Moment einfach weniger los ist und ich bin als Person einfach ein absolutes Arbeitstier und hasse es, untätig zu sein und ineffizient. Und im Moment fühlt sich das so an und deswegen, ja, ist das nervig und das down.
Verstehe ich. Das passt nicht zu dir.
Nein.
Gab es bei dir im Studium eine Situation, an die du dich erinnerst, in der du dich nicht wohlgefühlt hast?
Puh. Da erwischte mich jetzt tatsächlich auf dem, wie sagt man das? Falschen Schuh? Kalten Fuß?
auf dem falschen Fuß.
Falschen Fuß. Ich habe jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Was ich aber auf jeden Fall sagen wollte erstmal ist, dass wir mehr Frauen waren als Männer. Wir auch, oder?
Ja, wir waren deutlich mehr Frauen. Also wir waren ein Studiengang quasi oder ein Studienjahr,
indem wir viele, in Anführungszeichen, viele Männer hatten. Und wir hatten irgendwas zwischen 6 und 8 Männer.
Ja, wir auch.
Und wir waren insgesamt 40.
Aber wir waren das 60. Heißt, also wir waren dann noch mehr Frauen als Männer. Ja, ganz spannend. Und von diesen Männern waren dann auch sogar 2 schon Humanmediziner, die noch Zahnmedizin dazu studiert haben, also MKGler. Ja. Also auch eigentlich auch nicht so richtig.
Ja. Ich kenne keinen MKG-Studenten, der eine Frau war.
Nein?
Ich kenne nur, bei uns gab es nur MKGler, die waren alle männlich bei uns.
Ah, nee, bei uns gab es schon auch Frauen, ja.
Doch. Und wie war das Verhältnis bei euch? War das mehr Frau, mehr Mann?
Dadurch, dass das tatsächlich, soweit ich das verstanden hatte, vom Chefarzt gewünscht war, dass es relativ gleich verteilt ist.
Oh, interessant.
Gab es ein paar mehr. Jetzt nicht besonders viele. Es gab dann aber eben mehr Frauen. Teilweise waren es dann einfach Oralchirurgen, die dort, also Oralchirurginnen, die dann da dort gearbeitet haben. Aber von den MKGlern waren es vielleicht, würde ich sagen, 70-30. Aber
ach so,
insgesamt.
Ja gut, bei die da gearbeitet haben, das war in der Charité auch so, dass da Frauen vertreten waren. Aber bei den Studenten kenne ich niemanden. Also ich kenne keine weibliche MKG-Studentin, die jetzt bei uns an der Uni war, als ich da studiert habe. Wir hatten ja im Vorhinein mal geschaut, wie es verteilt ist in den Praxen im Moment, wenn wir jetzt gerade über Oralchirurgen sprechen. Und da war es ja so, dass die Verteilung deutlich mehr männliche Oralchirurgen im Moment in der Selbstständigkeit tätig sind.
Ja, und in der Kieferorthopädie dahingegen sind es aber dann mehr Frauen.
Was ja auch interessant ist. Würde mich mal interessieren, warum das so ist. Können wir mal eine Kieferorthopädin einladen zu uns in den Podcast?
Da fällt mir eine ein.
Mir fällt eine ein, die gerade ein Kind bekommen hat. Vor 2 Tagen.
Oh, wow.
Die war auch richtig krass. Die habe ich am Freitag gesehen. Und so typisch Powerfrau. Die war eigentlich 5 Tage überfällig. Und wir waren aber am Freitag verabredet. Ich war in Hamburg. Und die sehe ich halt nicht so häufig. Und dann hat sie sich halt noch an unsere Absprache gehalten. Meinte, ja, sie weiß noch nicht genau, ob sie kommt. Sie weiß nicht, wann es losgeht. Und ist dann aber trotzdem zu unserem Treffen gekommen, obwohl sie seit morgens so ein komisches Ziehen hatte im Bauch.
Oh, wow.
Und sie meinte, ja, das ist nichts. Das ist, man muss an die Badewanne gehen und dann muss ja 5 Minuten nacheinander kommen und das muss regelmäßig sein. Dann saßen wir noch draußen und waren mehrere in der Gruppe, auch in so einem kleinen Lokal, unserem Lieblingslokal. Irgendwann meinte sie dann, ja, sie geht dann doch mal nach Hause, so um 10:30, 15 Stunden später war das Kind geboren.
Okay, läuft. Sehr geil.
Also direkt eine von der ganz entspannten Sorte.
Wahnsinn.
Wow. Ja, super entspannt.
Um auf deine Frage zurückzukommen.
Ja.
Ich hatte keine Situation im Studium direkt, in der mich jemand, soweit ich mich erinnern kann, weil es jetzt auch wirklich schon ein bisschen länger her ist, zumindest irgendwie unangenehm angemacht hat im Sinne von sexuell. Was aber schon so war, dass von einigen Dozierenden mal solche Kommentare kamen wie, ja, das Gehirn von Frauen ist ja sowieso kleiner als das von Männern. Oder ja, solche komischen Nonsens aus Äußerungen, die halt einfach witzig sein sollten, aber offensichtlich halt einfach nicht witzig waren. Sowas gab es schon. Kannst du dich an irgendwas erinnern? Ich bin da echt so ein bisschen raus gerade.
Also ich weiß nicht eine bestimmte Situation. Ich kann jetzt keine bestimmte benennen. Ich weiß aber, dass es einige Dozenten gab. Und das sind vor allem bei uns die jüngeren männlichen Dozenten gewesen. Beziehungsweise wir hatten in den klinischen Kursen hatten wir immer so Assistenzärzte.
Ja,
das waren Ärzte,
man,
die uns gementort haben sozusagen.
Ja.
Und da gab es halt 2 zumindest. Und die mit mir im Studium waren, da weiß ich zu 100%, dass die jetzt wissen, wer das ist von den weiblichen Studentinnen. Und das sagt ja auch schon mal viel. Dass die so waren, dass auch wenn du in deinem Kasak vorbeigelaufen bist oder wenn du in deiner Privatkleidung vorbeigelaufen bist, dass du dich da nicht wohl gefühlt hast. Du wusstest, die gucken, du wusstest, die reden untereinander über dich. Die haben Blicke zugeworfen.
Ja.
Die waren ja auch trotzdem älter als wir, auch wenn sie jünger waren.
Ja.
Und auf den Zahnifeiern zum Beispiel wusste man auch immer, das sind die Schürzenjäger, das sind die, die hinter den Mädels hinterher sind. Und da fühlst du dich einfach nicht wohl.
Nee.
Und trotzdem ist das ja ein bestimmtes Abhängigkeitsverhältnis, das du mit denen hast. Und sich trauen, was zu, gegen die zu sagen. Also ich weiß von niemandem, auch wenn es noch so unangenehm war, die Situation, der sich an irgendjemanden gewandt hätte.
Nee, das glaube ich sowieso generell. Die Unterdrückung im Studium, ich weiß nicht, ob das jetzt langsam mal besser wird, aber das ist schon ganz schön dolle, ne? Wir werden da schon alle sehr unterdrückt, Männer und Frauen, alle, die studieren. Ja. Das ist echt hart, ja.
Gerade im Zahnmedizinstudium. Ich kenne da Geschichten, also wir mussten es nicht machen, aber ich kenne Geschichten, wo die mit Zahnbürsten im TPK danach die Fugen auf Knien sauber machen mussten. Ja. Und dann hat dann der Assistent hat dann mit der Fußspitze dahin gewiesen, wo noch sauber zu machen ist.
Mhm. Ja.
Es gibt gerade einen ganz aktuellen Artikel.
Ach ja, stimmt, hast du recht.
Dass es an der Charité ein Studiengang ganz vorne ist, wenn Menschen sich diskriminiert fühlen.
Ja.
Und das ist der Zahnmedizinstudiengang.
Ja.
Männer wie Frauen.
Ja.
Du hast den ja gerade geöffnet.
Ja, ich habe den gerade geöffnet. Die Zahlen? Die angehenden Zahnärztinnen und Zahnärzte stachen bei der Analyse heraus. Von ihnen bewertete mehr als ein Drittel Diskriminierung als mindestens häufiges Problem. Also dreimal so viele wie andere Studierende. Vornehmlich in Praxiskursen und Arbeitssituationen würden Dozierende sie wegen ihrer Leistung und Fähigkeiten herabwürdigen.
Das ist eine Ansage, aber das kann ich absolut bestätigen. Das war bei uns so.
Ja. Total.
Wie oft hat man gehört, wie dumm man ist, dass man das nicht weiß, dass man es nicht versteht, dass man das unfähiger Mensch ist, dass man das niemals schaffen wird.
Mhm.
Also diesen psychischen Druck.
Ja.
Du hast ja mich gefragt, an was ich mich erinnern kann. Es war in meiner Studienzeit. Ich habe, bevor ich meine jetzige Doktorarbeit geschrieben habe, bei meiner Doktormutter, hatte ich einen Doktorvater. Und da war ich auch schon relativ weit mit ihm in dem Prozess. Also ich habe schon ganz viele Daten ausgewertet. Das war kein Zahnarzt, sondern ich habe meine erste Doktorarbeit begonnen auf der Kardiologie. Und habe mich da reingelesen, dahinter geklemmt. Und dann habe ich die Datenauswertung gemacht und musste mit ihm ab und zu mal was besprechen. Und das hat sich mit diesem Doktorvater auch sowieso immer schon unangenehm angefühlt.
Okay.
Und der hat mich dann auch in verschiedenen Situationen spüren lassen, dass ich definitiv unter ihm stehe. Zum Beispiel war ich einmal verabredet sozusagen, in der Klinik zu schreiben. Niemand hat auf mich gewartet. Es ging nur darum, dass ich da an dem PC in dem Raum ihm gegenüber sitze und meine Doktorarbeit schreibe. Wie gesagt, keiner war von mir abhängig. Und dann war es so, dass ich mit dem, weil das relativ weit weg war, wo ich gewohnt hatte, dass ich mit dem Auto dahin fahren wollte, weil ich vorher noch einen Arzttermin hatte. Weil beim Arzttermin hat das viel, viel länger gedauert. Da hatte ich schon eine Stunde Verspätung sozusagen. Dann habe ich noch angerufen und gesagt, ich komme später. Und dann bin ich mit dem so einem Mietauto dahin gefahren, was für mich als Student auch total teuer war. Aber ich wollte halt so schnell wie möglich dahin. Stau auf der Straße und so weiter. Am Ende des Tages kam ich 2 Stunden und 13 Minuten zu spät. Ich weiß
das
so genau.
Dass du das noch weißt, ja.
Ja, dafür gibt's einen Grund. Ich weiß das so genau, weil ich am Ende, nachdem ich dann fertig war mit dem Schreiben, von meinem Doktorvater eine Unterschrift brauchte. Und er meinte zu mir, setzen Sie sich hin, ich komme gleich. Und ohne diese Unterschrift konnte ich nicht weitermachen.
Dann hat er dich 2 Stunden 13 warten lassen. Nein.
Exakt. Er hat mich 2 Stunden 13 warten lassen und ich konnte da nichts anderes machen als warten.
Assi.
Ja,
krass.
Das ist halt so ein Klassiker, ne?
Aber das wundert mich überhaupt nicht.
Oh ja, würde keinen überraschen, ne?
Nö, leider nicht.
Es wird noch stärker, denn dann hatte ich mit ihm was anderes besprochen an einem anderen Tag. Und da hat er zu mir ins Gesicht gesagt, ja, das verstehen Sie auch nicht. Sie sind ja eine Frau. Frauen sind ja dümmer als Männer.
Ja, siehst du, da hast du es.
Das hat mein Doktorvater mir, seiner Doktorandin, ins Gesicht gesagt.
Ja, deswegen hast du den Doktor da ja auch nicht gemacht, ne?
Das war der Grund. Und dann habe ich ihn angeguckt und dachte mir so, weißt du was? Und jetzt kannst du hier deine ganzen Daten, und ich glaube, dass diese Studie immer noch nicht zu Ende geführt ist, jetzt kannst du deine ganzen Daten hier mal sonst wohin schmieren. Das habe ich aber nicht in dem Moment gemacht. Da war ich ja auch, ich habe ja im Studium schon angefangen mit der mit der ersten Doktorarbeit.
Ja, Anfang 20.
Ja, war ich da gewesen.
Mitte 20.
Ja. Nee, ja, Anfang 20. War ja mit 23 fertig mit Studieren. Also irgendwas Anfang 20. Naja. Dann habe ich den angerufen. Das war eins von den schlimmsten Telefonaten, die es so gab in meinem Leben. Ich weiß noch genau, da stand ich so mit dem Kopf gegen die Wand gelehnt, das Telefon am Ohr und habe ihm gesagt, dass ich nicht weitermache. Dann hat er mir erstmal erzählt, wie meine Karriere daneben gehen wird und dass das der größte Fehler meines Lebens sein wird und dass ich auf diese Art und Weise sowieso niemals, ich weiß das sehr genau, Erfolg haben werde.
Krass.
Ja.
Es ist so hardcore, was da noch rumläuft, ne? Mhm. In heutiger Zeit, Wahnsinn.
Ja, aber also, dann noch.
Okay, aus dem Studium raus in die Praxis war das bei mir zumindest so, dass als ich mich beworben habe, ich mich bei keiner einzigen Praxis beworben habe, in der eine Frau als Chefin saß. Fand ich auch krass. Nicht mit Absicht, sondern ich habe mich einfach beworben, was halt frei war, was mir gefallen hat. Aber wenn ich jetzt halt im Nachhinein drüber nachdenke, damals war ich überhaupt nicht darauf sensibilisiert, aber ich kann mich noch ziemlich genau an jedes einzelne Gespräch erinnern. Das waren alles Männer.
Stimmt. Bei mir auch.
Und das ist ja auch genau das, was in den ganzen Köpfen von den Patienten drin steckt, ne? Der Mann ist der Arzt. Ja. Und im Bewerbungsgespräch als Frau muss man sich ja dann schon, tatsächlich sogar schon damals, solche, ich meine, wir waren dann da ja Mitte, Ende 20, muss man sich dann solche Fragen reinziehen, die ja eigentlich rechtlich auch überhaupt nicht erlaubt sind. Ja, und wollen Sie Kinder kriegen? Wann wollen Sie Kinder kriegen? Wie viele Kinder wollen Sie kriegen? Sind Sie verheiratet? Ich meine, ich finde das unmöglich, ne?
Ja.
Wer weiß.
Sowieso also, heutzutage ja super unsensibel.
Es ist so ein sensibles Thema, du kannst dazu gar nichts sagen, gar nichts. Du weißt nichts. Du hast keine Ahnung, ob die Person krebskrank ist, selbst völlig traumatisiert, keine Ahnung, unfruchtbar, gerade eine Fehlgeburt gestern hatte, du hast keine Ahnung. Oder schon seit 5 Monaten versucht, ein Kind zu kriegen. Das sind alles irrelevante Themen auch. Vor allem verstehe ich das nicht. Sorry, ich werde gerade total emotional, weil auch das Geld bekommen, wenn man schwanger ist.
Von der Krankenkasse.
Ja. Also alle, die das nicht wissen, Zahnärztinnen sind ja im Berufsverbot, sobald sie schwanger sind. Was ein Privileg ist,
Absolut.
Ja, aber das sollte eigentlich mehr so sein. Nicht, es sollte bei uns dann auch noch geändert werden, finde ich. Das ist ja auch nochmal sowas, was man sich dann immer wieder von anderen Frauen leider noch anhören muss, nach dem Motto, ja, okay, ihr seid ja dann auch direkt raus. Das ist ja sowieso, wird ja immer so ein bisschen belächelt.
Ja, also dazu muss man sagen, der Grund, weshalb wir direkt raus sind, ist einfach ein medizinischer Hintergrund. Es gibt Infektionskrankheiten, wenn sich die Schwangere damit ansteckt, kann das aufs Kind übergehen. Und weil wir in dem chirurgischen Beruf arbeiten, wo wir mit Blut umgehen und das Aerosol.
Die Tröpfcheninfektion ist einfach extrem groß, weil wir dieses aufgewirbelte Aerosol haben. Spätestens seit Corona müsste das eigentlich jedem bewusst sein, warum das so ist. Und das Amalgam, gut, das ist jetzt raus, aber wir bohren es ja auch noch raus. Das wird auch noch ein bisschen dauern. Ja.
Der Grund, weshalb das so wichtig ist, ist, dass das eben auf das ungeborene Kind übergehen kann. Das ist der Grund, weswegen wir dann im Arbeitsverbot, also im Berufsverbot sind, sobald man schwanger ist. Rein theoretisch ab Tag 1, aber der Witz ist ja, dass ich kaum jemanden von meinen Freundinnen kenne, die schwanger waren, die das dann ihren Chefs gleich gesagt hat, sondern die warten erstmal alle, weil es bedeutet, sobald du es sagst, musst du theoretisch am nächsten Tag aufhören zu arbeiten.
Ja.
Aus Schutz des Kindes.
Weil der Arbeitgeber in dem Moment, wo er es weiß, ja auch dafür verantwortlich dann wäre, also wie auch immer man das dann im Endeffekt macht. Naja, aber
deswegen
anyways.
Deswegen sagen es viele Schwangere nicht.
Ja. Aber in den Bewerbungsgesprächen danach zu fragen, ist halt einfach überhaupt nicht in Ordnung. Zumal ich auch den Grund, wie gesagt, einfach nicht verstehe, weil das Geld ja einfach von den Krankenkassen 100% weitergezahlt wird. Also der Arbeitgeber hat keinen Nachteil, außer dass er halt dann eine Arbeitskraft weniger hat. Aber das passiert eben auch bei einer Krankheit.
Wurdest du schon mal gefragt im Bewerbungsgespräch, ob du gerne Kinder willst?
Ja.
Ob du, ja? Und was hast du dann gesagt?
Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich muss mal kurz überlegen. Naja, das ist jetzt so als Berufsanfängerin gerade nicht mein Thema. Das habe ich gesagt. Also ich bin dem quasi ausgewichen. Aber dann so richtig die Stirn bieten, dazu war ich irgendwie noch gar nicht reif genug.
Nee. Der Arbeitgeber darf ja auch nicht fragen.
Nein,
dürfen wir eigentlich
das wusste
nicht.
Ich. Aber getraut habe ich mich trotzdem nicht. Und du bist auch perplex in der Situation.
Klar.
Das ist ja leider das, dieses Ding, ne?
Ja, aber du hast dich auch nicht ohne Grund da beworben und dann bist du ja immer in dieser Rolle. Du willst dich von der besten Seite zeigen und bist ja nicht erstmal auf Verteidigung gebohlt. Genau.
Und gibt's bei dir dann eine Story zu? Wurdest du mal gefragt? Kannst du dich erinnern?
Ja, wurde ich. Dazu würde ich erstmal sagen, ich hatte in meiner ersten Praxis 3 Chefs und die waren richtig cool. Also da muss ich sagen, die haben nicht gefragt, die hatten jeder 3 Kinder. Und ich glaube, hätte ich da gesagt, dass ich schwanger bin, das wäre völlig okay gewesen. Die hätten sich auch gefreut in dem Sinne für mich privat. Das bedeutet für eine Praxis natürlich auch immer planen.
Ja.
Aber das waren 3 Chefs, da hat zum Beispiel Diskriminierung und irgendwie eine Herabsetzung der Frau nie stattgefunden. Weder auf Helferinnen noch auf Zahnarztseite. Ich habe bei denen zwar auch nicht besonders viel verdient als Assistenzzahnärztin, aber das ist ja nochmal das Gehaltsthema. In einem anderen Bewerbungsgespräch, wo es auch ums Gehalt ging, sah das allerdings ganz anders aus. Und zwar habe ich da meine Gehaltsvorstellung genannt, auch in Berlin. Und das war jetzt nicht utopisch. Da war ich keine Assistenzzahnärztin mehr. Und dann hat der Praxisinhaber zu mir gesagt, leider war ich da mit dem alleine in einem Raum. Jedenfalls hat er zu mir gesagt, ja, einem männlichen Kollegen würde ich das auch bezahlen. Aber sie sind ja eine Frau, sie können ja schwanger werden.
Oh, das hat er nicht gesagt.
Und dann saß ich da, guckte ihn so an und hab genau das gedacht, was du gerade gesagt hast. Das hat er jetzt nicht gesagt.
Boah.
Und weil ich so perplex war, hab ich nur gesagt, und da ärgere ich mich immer noch drüber, ja, stimmt. Weil es stimmt ja. Also, ja, ich bin eine Frau.
Boah, ist das
und
krass.
Dann, ich bin da halt auch nicht hingegangen, aber das war halt auch eigentlich eine super Praxis. Also das ist eine renommierte Praxis gewesen. Das war jetzt nicht irgendeine kleine Wald- und Wiesenpraxis.
Das musst du mir mal erzählen, wo das war.
Ja, mach ich. Am liebsten würde ich es natürlich hier offen erzählen. Und das ist eigentlich auch das schon wieder.
Ja, dass man sich
Farce,
nicht traut,
dass man es nicht traut, beziehungsweise dass man es nicht macht.
Ja.
Weil es ja tatsächlich passiert ist, mir ins Gesicht.
Ja.
Das war echt krass. Und auch wenn das jetzt vielleicht nicht jeder Praxisinhaber fragt oder sagt, trotzdem ist es bei Gehaltsverhandlungen sicherlich immer
ein Thema.
Auch noch ein Thema, beziehungsweise ein Stellrad, an dem die das Gehalt festmachen.
Ja.
Was ein Armutszeugnis ist.
Ja.
Leider.
Ja, das ist auch so. Mehr das weibliche Chefs. Wir brauchen mehr weibliche Chefs.
Ja, wärst du gerne eigene Chefin?
Ja, klar. Auf jeden Fall.
Ja.
Und ich möchte auch männliche Assistenzen haben. Ja, das regt mich nämlich auch auf. Also wir haben einmal dieses klassische patriarchalische, also das ist ja alles Patriarchat, ne? Die Ärzte sind die Männer und die Frauen sind die Assistenzen.
Du sitzt im Zimmer und dann fragt der Patient, wann kommt denn der Arzt?
Ja. Das ist ja auch sowas, ne? Also da würde ich, auch wirklich nochmal gerne drauf eingehen gleich. Aber einmal ganz kurz zu dem Assistenzenthema, das finde ich halt auch total unverständlich einfach, dass das so ein Frauenberuf sein soll. Das ist es einfach nicht. Und da habe ich letztens zum Beispiel auch einen ganz coolen Podcast gehört, der heißt Einmal ausspülen bitte. Das sind 2 Assistenzen aus Berlin und die haben zum Beispiel einen männlichen Azubi. Und
ja,
den haben sie mit als Gast in ihrer Folge. Und da erzählt er dann auch, dass er das überhaupt nicht so empfindet zum Beispiel. Das heißt, wir haben da in der heutigen Gesellschaft schon einen Schritt in die richtige Richtung getan. Diese ganzen Stereotype werden langsam endlich ein bisschen aufgebrochen. Und das finde ich echt super. Also ja, die Folge ist cool. Könnt ihr, oder generell der Podcast ist ganz unterhaltsam, wer sich interessiert. Aber genau diese Kommentare, die du jetzt gerade eben schon kurz angesprochen hast, sind auch ein super interessantes Thema. Das zum Beispiel, wann kommt denn der Arzt? Und, ach, Sie sind der Arzt? Das? Oder der nervigste Satz, also, war zum Beispiel mal, ach so, ja, also eine Kontrolle können Sie schon machen, aber die richtigen Behandlungen, das soll dann schon der Arzt machen.
Was?
Was ist das denn?
Ja, das ist ja auch eine geile Aussage. Ich stehe dann manchmal so im Zweifel zwischen, gehe ich jetzt drauf ein?
Ja.
Mache ich jetzt hier einen auf?
Pass auf, ja.
Ja, weil ganz ehrlich, diese Patienten, die so denken, die passen auch nicht zu mir.
Nee.
Mit solchen Patienten will ich nicht umgehen. Das Ding ist, du wirst die auch nie umerziehen, in Anführungszeichen.
Nein, trotzdem.
So eine Art Mensch.
Total. Aber was würdest du dem eigentlich gerne sagen, jetzt, aus deiner Perspektive heraus? Denn Uns hören ja vielleicht auch ein paar zu, die jetzt noch nicht angefangen haben zu arbeiten, die aber eventuell genau in die gleiche Situation mal kommen werden.
Es gibt im Grunde zwei Wege daraus. Der eine Weg ist, dem direkt in die Augen zu gucken und zu sagen, was er für ein sexistisches A-Punkt-Loch ist, seine Sachen zu packen und zu gehen, was halt nicht so leicht ist. Punkt Nummer zwei, ihm halt sozusagen Scham abzuringen dafür, was er jetzt gerade gesagt hat, um zu zeigen, dass er offensichtlich nicht weiß, was es heißt, wenn jemand im Arbeitsverbot ist, dass er dadurch keinen wirtschaftlichen Nachteil hat, dass er sich also nur auf emotionaler Ebene bewegt und nicht auf faktischer.
Ja, man könnte einfach mal so ein bisschen seine Führungsqualitäten dann anzweifeln, ne? Nach dem Motto. Das ist ja interessant, dass ihre Praxis so gut läuft, wenn sie sich so schlecht auskennen mit dem Gehalt.
Ja, einfach dann extra nett sein. So extra nett, überheblich, freundlich.
Ja.
Das war immer ein Ding. Da muss man halt echt gut drauf vorbereitet sein. Also ich glaube, jetzt wäre ich's mehr.
Zum Beispiel genau derselbe Aspekt mit dem, ach, Sie sind schon fertig, ja? Oder studieren Sie noch? Das höre ich mir ja bis heute wirklich an. Ne?
Ja.
Ja, immer noch. Und da hat mir eine Freundin, ich bin gespannt, ob sie sich daran erinnert, dass sie mir den Tipp gegeben hat, weil ich glaube, Absicht war es eigentlich gar nicht. Aber sie hat dann gesagt, was man darauf richtig gut antworten kann, ist immer, ach, danke. Ja, ich habe so eine gute Adresse fürs Botox. Also wenn Sie mal was brauchen, sagen Sie Bescheid. Das ist so eine gute Antwort, finde ich. Okay, also Leute, Botox, einfach so fast forward.
Wo wir jetzt gerade bei der Praxis sind, es geht ja nicht nur uns so, sondern eben auch den Assistenzen. Und was ich zum Beispiel überhaupt gar nicht leiden kann, ist, wenn die Patienten zu den Assistenzen so richtig fies und mies sind und dann zu mir nett. Da denke ich immer, denkst du, ich weiß das nicht?
Genau.
Glaubst du, ich behandle dich jetzt irgendwie freundlicher, weil du jetzt zu mir nett bist und ein Arschloch zu meiner Assistenz?
Ja.
Ich finde dich mindestens noch dreimal so kacke. Sei lieber kacke zu mir als zu meiner Assistenz.
Ja, ich hatte auch schon zwei Situationen, wo sie mir das gesagt haben, dass er oder sie, auch Frauen, nicht nur Männer, also dass da ein unmögliches Verhalten an den Tag gelegt worden ist. Und dann bin ich reingegangen und habe die zur Rede gestellt. Habe ich schon zweimal gemacht.
Ja, mache ich genauso.
Bin ich reingegangen und meinte so, wir müssen noch eine Sache jetzt hier einmal vorab klären. Und so gehen sie nicht mit meiner Assistenz rum. Wir sind ein Team. Das ist hier ein Respektsverhältnis. Ja. Sie ist eine ausgebildete Fachkraft. Und es ist sowohl menschlich als auch hier von Patientenseite aus völlig daneben. Und die Behandlung wird so nicht ablaufen. Entweder sie entschuldigen sich jetzt hier vor mir, bei meiner Assistenz, oder die Behandlung ist vorbei. Und es wird auch keine neue geben. Das sage ich dann auch ganz klar. Das finde ich unmöglich. Solche Sachen wie, na Schätzchen, und nee, da lässt du mal schön die Finger weg, das lässt du den Arzt machen.
Das kann zum Beispiel auch zwischen dem Behandlungsteam unheimlich zusammenschweißen.
Stärken, ja.
Ich hatte letztens in der Praxis auch eine Situation mit einer DH zum Beispiel. Da war eine Patientin, die eine fette PA hatte und keine PA-Behandlung haben wollte, die selber beschlossen hat, die Reinigung dauert 20 Minuten und dann geht sie wieder. Und dann hat sie sich vor der DH bei mir sozusagen beschwert, sie hätte ja viel zu tief gereinigt, sie hätte auch das Gefühl, das wäre tiefer gewesen als die letzten Male, weil ich nämlich gesagt hatte, dass ihr Zahnfleisch ja so entzündet war, wollte sie das sozusagen auf die DH schieben. Und dann habe ich ihr halt erklärt, wie es halt wirklich ist und dass sie sich im Grunde bei der DH bedanken kann dafür, dass sie so gründlich gereinigt hat. Und dann ist die DH danach zu mir gekommen und hat sich doch mal dafür bedankt, dass ich sie da so in Schutz genommen habe, beziehungsweise dass ich das einfach so erklärt habe.
Ja.
Und ich würde mir so wünschen, dass auch die Assistenzen und die DHs sich mehr trauen, da auch für sich selber einzustehen.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Das kommt natürlich auch immer so ein bisschen mit dem Alter, ne? Ja, aber ich finde es schön, dass es zumindest so ein Vertrauensverhältnis gibt, dass sie sich sicher fühlen, uns das zu sagen. Und ich finde es einfach, es liegt 100% in unserer Verantwortung, da dann diese Hierarchien, die halt eben einfach bestehen, und die halt ja leider von den Patienten teilweise auch gesehen und ausgenutzt werden, dass man da dann wirklich für sein Team einsteht. Das ist so wichtig. Ja.
Ja. Andersrum, wenn man jetzt mal ein Negativbeispiel geben will, was wir nicht leben, aber es gibt sicherlich auch Assistenzen, die Diskriminierung von Seite des Zahnarztes erfahren.
Ganz sicher.
also das ist eigentlich eine blöde Aussage, sondern es gibt es, Punkt.
Mhm.
Es gibt ja alleine für die Assistenzen schon so furchtbare Namen, wie manche Zahnärzte tatsächlich heutzutage die noch nennen.
Mhm.
Ich war mal im Raum und war Zeuge davon, wie ein Zahnarzt gesagt hat, Moment, jetzt kommt ja gleich die Saugmaus.
Die Saugmaus, ja genau. Boah, das ist so daneben.
Ich finde das, ich habe gedacht, ich übergebe mich jetzt hier gleich auf den Boden. Niemand wird so genannt, Punkt. Ja, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Da können wir vielleicht auch nochmal eine Assistenz dazu holen und die können ihre Erfahrungen erzählen.
Fände ich total schön.
Wo wir bei dem nächsten Thema wären, in der Zahnarztpraxis arbeiten mit ganz viel Frauen. Was da natürlich mehr in so einer Praxis ist, ist Östrogen.
Ja.
Ich nenne es jetzt mal Bitchfights oder bestimmte Spannungen, die vor allem zwischen Frauen
entstehen.
Entstehen.
Ich habe da rein Frauenpraxis gearbeitet, schon zweimal.
Und?
War super.
Ja.
Tatsächlich. Hatten wir gar nicht. Interessanterweise.
Was glaubst du, woran lag das?
Ja, ich glaube, das kommt tatsächlich meistens auf die Führungsperson an. Ist diese Stutenbissigkeit, dann überträgt sich das aufs Team. Das hat ganz viel mit Führungspsychologie zu tun.
Ja, absolut. Führung ist zum Beispiel was, was in jeder Konstellation in der Praxis ganz viel ausmacht. Und ich würde voll gerne mal eine Folge für Führung. Also wie wir uns Führung vorstellen und was es da für Möglichkeiten gibt. Gibt gerade einen ganz coolen Podcast, den ich gehört habe von The Fast and Curious, um nochmal einen anderen Podcast zu nennen. Die haben gerade eine Folge über Führung, ein bisschen von einer anderen Sichtweise. Und was sie witzigerweise gesagt haben, ich glaube, das habe ich dir schon mal erzählt, dass man sich in seinem Beruf, im Bürojob, nicht immer so stressen soll, weil man ja nicht am Menschen arbeitet.
Ja, witzig.
Wo ich so dachte, ja, genau, das ist halt bei uns auch oft ein Problem, dass man eben am Menschen arbeitet und dass man deswegen so viel Druck empfindet.
Ja. Mehr Frauen an die Macht.
Sowieso. Witzigerweise wurde mir mal ein Kompliment gemacht von einer Assistenz. Das hat sie absolut ernst gemeint. Und zwar sagte sie, wissen Sie, mit Ihnen zusammenzuarbeiten ist so wie mit einem Mann. Das ist super.
Ja, geil.
Ich glaube, ich weiß, was sie meinte.
Ja, ja, ja. Verstanden.
Und ich habe das auch als Kompliment gesehen. Was sie meinte, war, glaube ich, unkompliziert und direkt.
Ja, genau. Das ist aber das genau ist das, Beispiel, was du brauchst einfach.
Mhm.
Ja.
Richtig. Und das ist zum Beispiel was, wo man sich in der Führungsposition auch einfach dran gewöhnen muss, einfach direkt ganz klar zu sagen, was man will.
Ja.
Und das macht vieles einfacher.
Klar. Weil wir ja so viel Ahnung haben von Führung, weil wir das immer so gut lernen.
Ja, genau. Ja, das ist halt so schade, dass das im Studium nicht, also gar nicht gelehrt wird, ne? Das ist so ein, so ein Defizit, dem wir da hinterher rennen.
Ja, lass uns da definitiv nochmal eine Folge zu machen. Ich würde gerne noch einmal ein sehr wichtiges Thema zum Ende ansprechen. Und zwar haben wir das jetzt schon mehrmals so ganz kurz einmal benannt. Und das sind wirklich tatsächlich die sexuellen Übergriffe oder die Situationen, in denen wirklich einmal was passiert ist, in Anführungsstrichen.
Ja.
Hattest du sowas schon mal?
Also jetzt über verbale Angriffe hinaus.
Mhm.
Also das, was mir tatsächlich auch schon mehrere Male passiert ist, dass ein männlicher Patient während der Behandlung seinen Arm auf mein Bein gelegt hat.
Ja, das
und
hatte ich auch.
Man merkt den Unterschied zwischen, das ist jetzt gerade aus Versehen, weil er denkt, da ist die Stuhllinie, oder der legt hinterhin, um seinen Arm auf mein Bein zu legen.
Ja.
Einmal bin ich zurückgerollt einfach und habe nichts gesagt, dann ist es nicht nochmal passiert. Dann habe ich mal das genau angesprochen, nehmen Sie bitte Ihre Hand von meinem Bein. Da sind halt auch im Vorhinein schon Dinge passiert bei diesen Patienten, wo ich mich schon unwohl gefühlt habe. Also der stand zu nah dran. Der hat komische Dinge gefragt, die man nicht erzählen will, zu privat oder irgendwelche Sprüche gemacht. Und dann halt noch das dazu. Das ist halt einfach super unangenehm. Und bei dir?
Ja, genau das, was du gerade auch gesagt hast, dass einfach während der Anästhesie dann einfach so mal eben die Hand aufs Bein gelegt wird und der unangenehme Part daran ist ja, dass wir so breitbeinig vor dem Patienten sitzen.
Hm. Dass der auch so nah dran ist mit dem Kopf an einer sehr intimen Stelle.
Nicht, dem Kopf ja auch generell, also mit dem Arm, also ich meine, wenn du breitbeinig vor jemandem sitzt und dann kommt die Hand auf dein Bein, das ist halt einfach super intim. Und das habe ich tatsächlich, habe aufgehört, habe die Hand genommen und habe die wieder zurückgelegt quasi.
Auch gut.
Und meinte, ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Man ist ja dann in so einem Schockmoment wirklich, ne? Mhm. Weil man sich einfach fragt, das kann doch jetzt gerade hier wirklich nicht passieren. Ist das jetzt gerade hier wirklich kein Ernst? Und hab da aber auch dann immer, ich weiß nicht mehr genau wie, aber klar verbalisiert, dass das halt so nicht abläuft und die Hand bleibt da und sonst ist die Behandlung halt vorbei. Also es ist zwar doof, damit immer dann so direkt zu drohen, aber es muss halt in dem Moment dann einfach sein.
Hast du den Patienten noch weiter behandelt danach?
Ja, ja.
Ich habe die Patienten dann abgegeben. Ich habe die dann aufgeklärt nach der Behandlung, dass das hier eine Grenzüberschreitung war und dass sie ab sofort bei einem männlichen Kollegen weiter behandelt werden und auch nicht mehr zu einer weiblichen Kollegin kommen.
Ja, finde ich cool von dir.
Wurde dann so auch dann in der Akte dann notiert.
Da wurde ich zum Beispiel einmal von meiner Chefin in dieser reinen Frauenpraxis super in Schutz genommen. Generell fand ich da das gesamte Praxisgefüge, falls sie zuhört, vielleicht kann sie sich dran erinnern, fände ich toll. Da war ich echt beeindruckt, wie das abläuft. Und zwar war es so, dass ein Patient gekommen ist, der behauptete vorne an der Anmeldung, er würde mich kennen.
Mhm.
Und dann war das der Rezeptionistin wohl in irgendeiner Art und Weise suspekt. Auf jeden Fall kam sie zu mir und sagte, da ist jemand, der sagte, er würde sie kennen. Und dann habe ich den Namen erfragt und er kam mir nicht bekannt vor. Und dann war ich erstmal ein bisschen verwundert.
Kennen.
Freund von mir. Sei ein Freund von mir. Stimmt, so wurde es gesagt. Sei ein Freund von mir. Und dann habe ich halt den Namen nicht wiedererkannt und gesagt, nee, also das wüsste ich jetzt erstmal nicht, woher der mich denn kennen würde. Und dann sagte sie, ja, er meinte aus der Uni. Und das war ja da auch schon 2 Jahre her, also war es auch völlig unrealistisch, dass ich, also naja, auf jeden Fall hat dann meine Chefin das mitbekommen und meinte, nee, also wenn sie den nicht kennen, dann kommt er erstmal zu mir. Und dann, ja, das fand ich total cool von ihr, dass sie dann direkt gesagt hat, nee, also dann zu mir. Und im Endeffekt hat sich rausgestellt, dass das ein Handwerker war, der während ich Examen gemacht habe, dort den Boden verlegt hat. Das hat er dann sogar offen erzählt. Ich weiß auch nicht, wieso der das dann offen erzählt hat. Dann fliegt er ja auch total auf. Der hat den Boden verlegt in einem Uniflur. Und weil wir ja während des Examens oder generell in der Unizeit immer ein Namensschild getragen haben, hat er sich das ja anscheinend dann gemerkt, weil ich da die ganze Zeit lang geflitzt bin. Ich weiß jetzt sogar noch, da war immer jemand, der hat da den Boden verlegt. Aber der muss sich ja dann meinen Namen gemerkt haben und muss den dann gegoogelt haben, 2 Jahre später. Und das war auch in einem anderen Ort. Also ganz gruselig. Der ist dann wirklich da angestiefelt gekommen. Und ich habe den Gott sei Dank nie gesehen. Aber ich hatte ehrlich gesagt an dem Abend zum Beispiel, als ich dann aus der Praxis gegangen bin, hatte ich Angst.
Klar.
Ich hatte Angst, zu meinem Auto zu gehen, weil ich dachte, nachher ist er da noch irgendwo.
Oh Mann, du Arme.
Ja, das war gruselig. Das war so für mich, würde ich sagen, das Schlimmste, obwohl ja gar nichts passiert ist, aber überhaupt mal so dieses Gefühl zu bekommen, da bedroht zu werden, ist echt,
Das ist halt auch bei unserem Beruf eben das, dass du online gefunden wirst über deinen Namen. Das mag ich auch irgendwie nicht, dass man da so offen präsentiert steht quasi.
Gut, aber ist ja in anderen Berufen eigentlich auch so, ne?
Ja, trotzdem so einen öffentlichen Beruf zu haben mit
Ja, da
Bild
können sie halt nicht direkt studieren. Private, da können sie dann nicht direkt studieren, wenn du jetzt bei Henkel arbeitest und da im Büro sitzt.
Im Behandlungszimmer kommt man dann direkt zu uns. Ja. Wir haben einmal ganz kurz heute angesprochen, wie das ist, wenn man Kinder bekommt, beziehungsweise wie das ist, wenn man schwanger ist und stillt in der Zahnarztpraxis. Auch hier haben wir uns vorgenommen, dass wir da nochmal eine ganz Folge machen wollen, beziehungsweise, dass wir uns jemanden dazu holen, der da mehr Erfahrung hat als wir beiden. Und dass wir da nochmal genauer drauf eingehen, für diejenigen, die jetzt noch gerne mehr drüber hören wollen.
Ich fand das ganz toll. Wir haben diesbezüglich sogar schon bei Instagram eine Anfrage bekommen mit einem Themenwunsch. Dass wir auf dieses ganze Kinderplanung, Integration in den Berufsalltag, Selbstständigkeit einmal eingehen sollen. Und das machen wir natürlich super gerne. Also ihr werdet gehört, wir finden es ganz toll, wenn ihr uns wirklich Vorschläge sendet oder Wünsche. Mehr davon gerne. Und genau, da kommt auf jeden Fall noch eine ganze Folge zu. Ja. Mein Learning der Woche passt genau dazu jetzt ganz gut. Mhm. Und zwar habe ich diese Woche in einem Gespräch mit einer Freundin, die auch in der Situation jetzt gerade ist, die hat ein Kind bekommen und hat sich damit eben beschäftigt, wie das jetzt weitergeht, mit dem Berufsverbot und der Bezahlung und allem, und hat mir das nochmal erzählt. Und da habe ich tatsächlich gelernt, dass man nach dem Berufsverbot ja nochmal in ein weiteres Berufsverbot kommt, wenn man möchte, sage ich mal, weil man ja danach stillt. Wie du ja schon beschrieben hast, können eben über diese Verbindung zwischen Mutter und Kind durch das Stillen dann die giftigen Stoffe übertragen werden, weswegen man theoretisch weiter im Berufsverbot ist. Aber in der Zeit ist man kündbar. Das war mir persönlich nicht bewusst, weil es ein Thema ist, was mich einfach noch nicht betrifft. Und die hat mir dann auch erzählt, dass es so ist, dass aber der Urlaubsanspruch von derjenigen, die in dem Stillverbot ist, weiter besteht. Und das ist was, das wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Das heißt, einmal aufgedröselt, gehst du nach dem Berufsverbot ins Stillverbot über, bekommst du weiter das Gehalt gezahlt, was du auch in dem Berufsverbot gezahlt bekommen hast, bist aber kündbar und dein Chef oder deine Chefin im besten Fall, muss dir deinen Urlaub quasi noch geben oder ausbezahlen. Das ist ja wiederum ein Punkt, der dann oft zu einem Konflikt führen kann, weil da ja dann doch Kosten auf die Chefin zukommen. Ja, das fand ich sehr interessant. Das war mir nicht bewusst.
Ja, ist ein super spannendes Thema auf jeden Fall, was da auch für Regelungen bestehen und so weiter. Das ist ja auch gar nicht so gut irgendwo nachzulesen.
Also was da sehr, sehr so gut einfach ist Dentista. Da kann man sich richtig gut belesen. Also ganz toller Verein, ja.
Sind wir auch großer Fan von.
Ja, definitiv. Ja.
Unser Dental Empowerment richtet sich heute nicht alleine nur an ZahnärztInnen, sondern auch an alle anderen Berufsgruppen. Wenn du in Gehaltsverhandlungen steckst, und das kann am Anfang sein im Bewerbungsgespräch oder das kann auch während deiner Arbeitskarriere sein, dass du eine Gehaltserhöhung möchtest zum Beispiel, dann setz dich vorher gut damit auseinander, was du haben möchtest. Du kannst dich vorher gut darüber informieren, wo du liegst. Du kannst dich über deine Stärken einmal selbst befragen, was kann ich gut, und dann kannst du daraus einen bestimmten Wert für dich selbst bilden. Und dann verkauf dich nicht runter, sondern sei einfach ganz offen mit dem, was du möchtest. Offen und direkt. Sei darauf gefasst, dass du diskutieren musst, sei gut vorbereitet und dann frag danach. Wenn du offen und ehrlich da reingehst, dann kannst du nicht untergebuttert werden. Es ist ja leider auch immer noch so, dass Frauen weniger verdienen als Männer in allen Berufsgruppen. Und vielleicht ist es auch sogar ganz legitim, das einfach auch da offen und direkt als Grund anzuführen, um eben das Gehalt anzugleichen. Deswegen sei einfach mutig und direkt und geh das Gespräch an.
Ich fühle mich empowered. Ich will am liebsten morgen direkt in die Gehaltsverhandlung gehen jetzt.
Ich will los, oder? Los geht's.
Das war eine super Folge. Ein sehr emotionales Thema. Es betrifft einfach viele. Meldet euch gerne dazu auch, wenn ihr ähnliche Erfahrungen gesammelt habt oder vielleicht noch was habt, was ihr gerne möchtet, dass wir das noch im Nachhinein mal besprechen vielleicht.
Wie ihr gehört habt, waren in dieser Folge Themen dabei, die wir definitiv auch noch in weiteren Folgen besprechen werden, wie jetzt zum Beispiel Führung oder zum Beispiel das Gehalt. Lasst uns gerne einmal ein Ranking da, was ihr gerne hören wollt, sei es jetzt Führung oder seien es Gehalt und Gehaltsvorstellungen. Dann schreibt uns das gerne in die Kommentare.
Und lasst uns unbedingt 5 Sterne bitte am Ende dieser Folge als Bewertung da. Wir freuen uns einen Keks, wenn ihr uns gut bewertet. Folgt uns auch gerne bei TikTok, bei YouTube oder auch bei Insta. Vor allem bei Insta sind wir aktuell am aktivsten. Da seht ihr am meisten auch aus unserem normalen Alltag. Und ansonsten freuen wir uns auf unsere nächste Folge. Nächsten Mittwoch dann wieder zusammen.
Bis dann. Ciao.
Bis dann. Ciao.